Ja, guten Morgen zusammen. Heute wollen wir uns mit einem einzigen Vers beschäftigen in der Bibel. Aber der Vers hat es in sich. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich weiß nicht, wann ihr in letzter Zeit mal so eine Predigt gehört habt oder euch mit dem Teufel beschäftigt habt. Ich habe so den Eindruck, in den letzten 10 Jahren, ich habe selten bis gar nicht mal eine Predigt darüber gehört oder mich intensiver damit beschäftigt. Zumindest mal von daher, ja, lade ich euch ein, da euch mit reinnehmen zu lassen. Dieser Text, um den es geht, ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite, der ist für mich anstößig, der ist zum Zweiten österlich und ich finde, dieser Text ist lebensverändernd. Wenn wir uns als Christen so auf Grundlage der Bibel mit dem Teufel beschäftigen oder darüber reden, uns Gedanken darüber machen, dann, glaube ich, sollte uns bewusst sein, dass der Teufel schon verloren hat, nämlich dass er besiegt ist. Seine Macht, also er hat immer noch eine gewisse Macht, ja, aber seine Macht ist begrenzt, weil es jemanden gibt, der mächtiger ist, nämlich Jesus. Und deshalb will ich, obwohl wir uns anfangs stärker mit dem Teufel beschäftigen, wünsche ich mir und uns, dass wir uns weniger um den Teufel drehen, sondern dass wir uns vor allem mit Jesus beschäftigen und das in unserem Leben, dass es sich um Jesus dreht. Aber es ist manchmal gut, sich über den Widersacher Gedanken zu machen. Deshalb, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Vielleicht kommen dem einen oder anderen von euch jetzt so Bilder in den Sinn, vielleicht aus einem Museum, aus irgendeiner Ausstellung. Es gibt ja manchmal so Bilder, das liegt schon Weichen zurück, wo so Bilder über den Teufel gemalt wurden. Vielleicht seid ihr mal einem Bild begegnet, wo der Teufel Menschen quält. Wenn man genauer hinschaut in der Bibel, dann ist es überhaupt kein biblisches Bild. Die Darstellung eben, wie gesagt, in verschiedenen Bildern hat nichts mit der Bibel zu tun. Wenn wir in der Bibel vom Teufel lesen, dann ist es eher andersrum, dass nämlich der Teufel gequält wird. Aber der Teufel selbst quält niemanden. Dann gibt es ein weiteres Missverständnis. Menschen denken, der Teufel ist sowas wie ein Gegengott. Also er ist quasi so auf Augenhöhe mit Gott. Also es gibt den guten Gott und es gibt sowas wie ein Gegengott. Auch das steht so nicht in der Bibel. Davon wird in der Bibel nichts berichtet. In der Bibel lesen wir, dass der Teufel ein gefallener Engel ist. Er gehört zur Schöpfung, ja, das ist so. Er gehört zu dem, eben was Gott geschaffen hat. Und er gehört zu dem auch, was von Gott abgefallen ist. Er gehört zu denen, eben die sich von Gott abgewandt haben. Er gehört zu gefallenen Schöpfungen, die sich gegen Gott wendet, ja, die eigentlich gegen Gott rebelliert. Ja, was verstehen wir jetzt unter dem Teufel? Der Teufel, er ist für mich der Inbegriff des Bösen. Der Teufel, das ist der Vater der Lüge. Er ist der Auseinanderbringer. Und jetzt soll es ja vor allem um seine Werke gehen. Ne? Was sind das für Werke? Die Werke des Teufels, die es immer noch gibt, leider. Das können ganz große Dinge sein, sichtbare Dinge, die wir gar nicht übersehen können. Sehr sichtbar sogar. Aber die Urheberschaft des Teufels, das kann manchmal auch sehr indirekt sein. Also dass man erst so um ein paar Ecken rum erkennt, okay, da steckt ja der Teufel dahinter. Also das ist eben sehr unterschiedlich. Deswegen der Einfluss des Teufels, ja, das ist mal ganz deutlich wahrnehmbar und mal im ersten Moment überhaupt nicht sichtbar, vielleicht im Laufe der Zeit dann zu spüren, dass er aktiv ist und da an der, ja, einfach wirkt. Sagen wir mal so. Ein Beispiel, ich will jetzt ein paar Beispiele nennen. Das erste Beispiel ist, denke ich, ein recht deutliches, wenn wir an den Krieg in der Ukraine denken. Da würde ich sagen, ja, das ist so ein großes Werk des Teufels, ein sehr sichtbares Werk. Damit sage ich nicht, dass hinter allem, hinter jedem Tun da immer der Teufel steckt, aber ich glaube, dass dieser Krieg im Großen und Ganzen insgesamt in jedem seiner Teile auch zu dem gehört, was sich von Gott abgewendet hat. Was also nicht nach dem Willen Gottes ist. Denn ich würde sagen, eben, Lass uns die Werke des Teufels vielleicht so umschreiben, anhand von dem Beispiel, das ist alles, was nicht aus der Liebe Gottes kommt und was nicht von der Liebe Gottes inspiriert ist. Der Krieg in der Ukraine ist also für mich ein Beispiel, ein sehr großes und auch sehr deutliches Werk. Ein zweites Beispiel, das ist der Neid. Es ist eher so was Unsichtbares. Das stellt man vielleicht im ersten Moment gar nicht so fest. Es ist so eher so ein, ja, kleines Beispiel vielleicht. Wenn ich jetzt jemand, der deutlich schlanker ist als ich, sehe und mir sage, ja, ja, so will ich genau aussehen. Also wir nehmen einfach mal an, ich wäre neidisch auf jemand, der schlanker ist als ich. Also als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, hatte ich 10 Kilo weniger. Nehmen wir mal an, ich wäre neidisch auf den Joachim Thies. Aber das würdet ihr so gar nicht merken. Und wenn ich diesen Gedanken in mir trage, dann seht ihr mir das eben so im ersten Moment gar nicht an. Aber irgendwann wird sich das vielleicht auswirken, wer so näher mit mir zu tun hat. Und wir sind so unterwegs im Laufe der Woche und sonntags reden immer wieder miteinander. Und irgendwann entdeckt jemand, der Hermann, das ist ein neidischer Typ. Es ist also, der Neid ist eher was Unsichtbares, etwas Kleines. Es wird nach außen heben, oft gar nicht so sichtbar. Und trotzdem ist es auch so eine kleine Regung, die auch vom Teufel herkommt. Es läuft nicht so direkt ab, es geht so über Umwege, aber es beginnt eben damit, dass ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen. Diese Neid in meinem Herzen entspringt dann nicht der Liebe Gottes. Es ist auch nicht durchdrängt von seiner Liebe. Und wenn ich ehrlich bin, dann führt mich der Neid auch nicht näher zu Gott, sondern eher von ihm weg. Und er tut mir auch nicht gut, er tut auch anderen nicht gut. Der Teufel, also der Inbegriff des Bösen, seine Werke, so möchte ich sagen, sind nicht von der Liebe Gottes inspiriert. Ein drittes Beispiel noch für Werke des Teufels. Es ist ja auch, wenn man das Verb Diabolo nimmt, also Satan, Diabolos, wenn man das Verb nimmt, dann kann man das übersetzen mit auseinanderbringen. Ich finde, da wird auch deutlich, also wir merken, wie oft Beziehungen auseinandergehen, wie Ehen auseinanderbrechen. Wir haben in den letzten Jahren in der Corona-Zeit erlebt, so dieses Thema Corona, Impfen, Maske tragen oder nicht. Und da gab es Themen, ja, das hat selbst Gemeinden, Hauskreise auseinandergebracht. Spaltung. Oder auch gesellschaftlich hat es uns ganz schön auf die Probe gestellt. Da war jemand aktiv. Der Auseinanderbringer. Ja, aber wie gesagt, wir wollen uns nicht so lange mit dem Teufel beschäftigen. Wir kommen zum zweiten Gedanken. Ich finde, der Vers ist österlich. Wir haben es zwar noch ein bisschen hin zu Ostern, aber ich denke, man kann sich nicht oft genug mit dem Thema Ostern beschäftigen. Also, kommen wir endlich zu Jesus, zum Auferstandenen. Denn Jesus kam ja eben, um diese Werke, um diese Aktivitäten des Teufels zu zerstören. Drei Gedanken dazu, wie Jesus das macht. Jesus kam, dann das Zweite, Jesus widerstand und das Dritte, das Wichtigste eigentlich, Jesus überwand. Also Jesus kommt in diese Welt, wir kommen von Weihnachten her, ist noch gar nicht so lange zurück, das Kind in der Krippe, die Botschaft lautet, Gott wird Mensch, Gott kommt als Kind in diese Welt, er macht sich ganz klein, so klein, dass er eben als Mensch in diese Welt kommt. Als hilfloses, als schutzbedürftiges Kind kommt er in diese Welt. Er kommt in eine Welt voller Rebellion, voller Widerstand, in eine Welt voller Werke des Teufels. Wir sprechen auch von Sünde. Er kommt in eine Welt, in der es dunkel aussieht, in eine Welt voller Hoffnungslosigkeit, in eine Welt voller Werke des Teufels. Und was macht er? Er widersteht. Wir haben es gerade eben in der Schriftlesung gehört. Wir lesen dort, wie Jesus in die Wüste geführt wird und vom Teufel versucht wird. Der Teufel kommt, er will Jesus übers Ohr hauen. Er bietet ihm eine ganze Menge an. Er bietet ihm sogar die Weltherrschaft an. Er sagt eben, du kannst von mir die Weltherrschaft haben, Du musst nur vor mir auf die Knie fallen. Mehr nicht. Du musst nur vor mir auf die Knie fallen und mich anbeten. Insgesamt sind es ja 3 Versuchungen. Und Jesus reagiert immer wieder gleich. Er widersteht. Er widersteht dem Teufel, indem er eben Bibelstellen auch zitiert. Er zitiert eine Stelle aus der Bibel und hält sie bildlich gesprochen dem Teufel ins Gesicht und sagt ganz klar, nein. Denn es steht geschrieben, also er proklamiert die Wahrheit der Bibel und sagt, du bist ein Lügner, du bist ein Versucher, du bist ein Verdreher. Nein, ich falle nicht ab von meinem Herrn. Jesus tut es da in der Wüste, obwohl er lange Zeit nichts gegessen hatte, 40 Tage lang. Und er tut es in seinem ganzen Leben. Er widersteht den Versuchungen des Teufels. In der Bibel lesen wir etwas über Jesus, das sonst über niemand anderem geschrieben wird. Jesus ist der Einzige, der ohne Sünde war. Dass er in allem, was er getan hat, was er gesagt hat und was er gelassen hat und eben was er nicht gesagt hat, in allem kommt Jesus von der Liebe Gottes her. Er lässt sich nicht verführen. Und das war seine Motivation, die Liebe. Er war von der Liebe Gottes und auch vom Frieden Gottes erfüllt. Es gab keine Spuren von Werken des Teufels in seinem Leben. Überhaupt keine. Er widersteht dem Teufel. Also, jetzt haben wir, er kommt, er widersteht. Aber wie schon gesagt, es braucht noch mehr. Zu kommen und zu widerstehen, das reicht noch nicht. Nein, das Dritte ist, er überwindet. Er überwindet den Teufel. Und jetzt wird es so richtig österlich schon. Jesus geht ans Kreuz. Er nimmt alle Schuld, er nimmt alles Böse, er nimmt alles Versagen. Er nimmt alle Werke des Teufels auf sich. Er reißt sie mit in den Tod. Also Jesus gibt sich sein Leben hin. Er gibt alles auf. Er gibt sich für mich, er gibt sich für uns alle auf. Und das ist nicht das Ende. Nein, am dritten Tage wird er auferweckt von den Toten. Ja, das ist, wie gesagt, der dritte Tag. Und jetzt zeigt sich, Jesus ist stärker. Jesus ist der Sieger. Er ist Sieger über die Sünde, über den Tod und auch über den Teufel. An Karfreitag, als Jesus stirbt, das sieht es für einen kleinen Moment so aus, als ob der Teufel stärker wäre und gewonnen hätte. Nein, aber am dritten Tag sieht man ganz klar, nein, so ist es nicht. Jesus ist der Sieger. Und Gott bringt Leben aus dem Tod heraus. Er bringt Freude in unser Leben, eben wenn wir es ihm anvertraut haben, wo bisher Freudlosigkeit war. Er bringt Hoffnung in unser Leben, wo bisher die Hoffnungslosigkeit geherrscht hat. Er bringt einen Neuanfang. Er bringt Licht in die Dunkelheit hinein. Jesus, der Sieger, er überwindet den Teufel und seine Werke. Und jetzt zum dritten Punkt, eine lebensverändernde Botschaft. Jesus, der Sieger. Jetzt geht es um uns, um unser Leben. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, na ja, wir haben ja immer noch Krieg in der Ukraine, in meinem Herzen, da ist immer noch Neid. Und was da auch noch für andere Dinge da sind, dass wir sagen, okay, das sind doch Zeichen dafür, dass der Teufel immer noch wirksam ist, dass er immer noch an der Macht ist. Ja, das ist manchmal nicht so einfach zu begreifen und das ist auch eine Spannung, in der wir leben. Aber ich bleibe trotzdem dabei, Jesus ist der Sieger. Vor 2000 Jahren hat er den Sieg errungen und deshalb ist der Teufel schon besiegt. Aber das kleine Problem ist, dass dieser Sieg von Jesus, der ist noch nicht überall sichtbar. In meinem Leben, in unserem Leben, in dieser Welt. Es gibt Teile in dieser Welt, es gibt auch Teile in meinem Leben, wo von diesem Sieg von Jesus noch ganz wenig zu sehen ist. Eben, wie gesagt, bei den Themen Ukraine, Neid und sonstigen Dingen, da fallen euch bestimmt auch noch andere Dinge ein aus eurem Leben. Da ist es noch nicht so sichtbar und spürbar. Also wir leben in dieser Spannung. Es gibt einen schon jetzt, jawohl, der Sieg ist errungen. Und es gibt einen noch nicht. Jesus ist jetzt schon der Sieger, aber man sieht es noch nicht überall. Es zeigt sich noch nicht überall. Es ist noch ein Stück weit verborgen. Man könnte auch sagen, leidvoll verborgen. Denn es wäre ja so viel schöner, wenn alles gut wäre, wenn alles so harmonisch wäre. Und trotzdem, wir haben den Sieg Jesu hinter uns. Also es ist sowas wie eine Grundlage, wie ein Fundament für unser Leben. Und wir sind auf dem Weg zur Vollendung des Reiches Gottes. Aber es ist halt noch ein Stück Weg zu gehen. Und alles eben, wie gesagt, kommt von Gott her. Es ist nicht meine Leistung, es ist nicht unsere Leistung. Er wirkt es, er wirkt diese Veränderung. Wie gesagt, es ist ein Weg, auf dem wir uns befinden. Es ist ein Prozess, auch in meinem Leben, auch in unserem Leben, wo Dinge längerfristig in unserem Leben gut werden. Auch wenn wir in unserer Umgebung vielleicht noch darunter leiden, dass der Sieg Jesu noch nicht so greifbar und sichtbar ist an manchen Stellen, wir werden Entwicklungen sehen, die gehen ganz rasant. Also Veränderungen, die werden rasant gehen. Und manchmal sehen wir Entwicklungen, boah, die gehen total langsam. Da hat man den Eindruck, da geht gar nichts voran. Da ist vielleicht auch mal ein Rückschlag da, da gibt es mal einen Rückschritt. Aber wir sind herausgefordert, diese Spannung eben auszuhalten. Und trotzdem sage ich, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Beziehungsweise dann zu verändern. Es gibt ja so kleine und auch große Baustellen in meinem Leben, wahrscheinlich auch in eurem Leben. Es gibt so Dinge in unserem Leben, die nicht von der Liebe Gottes geprägt sind. Was sind das für Werke, wo der Teufel noch Einfluss hat, wo er noch am Wirken ist? Und jetzt wäre es spannend, am Anfang wurde ja schon so wunderbar, sind Gespräche geführt worden, also die Doro kam kaum durch, um die zu beenden. Jetzt wäre es spannend, mal über das Thema zu sprechen, so in kleinen Gruppen, Dreier- oder Vierergruppen, vielleicht könnte das auch mal im Hauskreis oder so machen. Ich will es einfach mal so dabei lassen. Es wäre spannend, genau, und jeder würde erzählen, wo Werke des Teufels in seinem Leben spürbar sind, wo man etwas davon wahrnimmt. Und jeder Einzelne würde offen und ehrlich davon berichten und erzählen, das wäre spannend. Wo sind da so Baustellen in meinem Leben? Und da wird vielleicht der Erste sagen, was mich die letzte Zeit umtreibt, ich merke, ich neige zu Überheblichkeit. Immer wieder kommt dieses Gefühl der Überheblichkeit. Wenn da jemand hier vorne steht, moderiert oder wenn da jemand predigt und so weiter, dann kommt in mir so hoch, ach, das kann ich besser als die oder der. Vielleicht merken deine Freunde und deine Familie das gar nicht, aber die würden das vermutlich gar nicht sagen, dass du überheblich bist. Aber du spürst in dir, dass du dich gerne über andere Leute stellst. Oder dann sind vielleicht Leute in unserer Mitte, die sagen, ja, es gibt so einen falschen Satz, man könnte auch sagen, eine Lüge, die ich glaube. Wie gesagt, der Teufel wird ja als Vater der Lüge benannt. Es gibt da so Lügen, an die ich immer noch glaube. Gott sagt zwar was ganz anderes über mich, aber ich denke immer wieder, ich bin nur dann etwas wert, wenn ich was leiste. Und das ist ganz klar eine Lüge. Das heißt, ich mache meine Identität daran fest, dass ich etwas mache, etwas tue. In der Versuchungsgeschichte von Jesus wird es ja auch deutlich. Er soll aus Steinen Brot machen. Er soll also beweisen, wer er ist. Er soll beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Indem er etwas leistet und zeigt, ja, ich bin es wirklich. Und bei uns ist es vielleicht manchmal auch genauso. Wir sind Kinder Gottes, ja, wir haben unser Leben dem Vater im Himmel anvertraut. Und aus diesem Grund sind wir auch Kinder Gottes. Aber dann kommt so eine leise Stimme, die uns so ins Ohr flüstert, an uns herankommt und sagt, ist das wirklich so? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Beweise es mir, zeige es mir, indem du was leistest. Gottes Wahrheit, ja, sieht anders aus. Gott hat eine ganz andere Sicht darauf, eine ganz andere Sicht auf dich und auf mich. Das ist also eine Lüge, wenn ich denke und auch entsprechend handle, dass ich nur dann was wert bin, wenn ich was leiste, wenn ich fleißig bin, wenn ich, keine Ahnung, zu Hause alles picobello aufräume und was man da alles so machen kann, wenn man davon getrieben ist. Und das ist manchmal wie so ein Grundmuster im Leben, des menschlichen Lebens. Wir fühlen uns gut, wir fühlen uns wertvoll, wir fühlen uns dann bestätigt, wenn wir was können, wenn wir eine Ausbildung gemacht haben, wenn wir ein Studium abgeschlossen haben, wenn wir erfolgreich sind im Beruf oder so, jawohl, und so, dann fühlen wir uns gut. Und es gibt manche unter uns, die brauchen eine schwere gesundheitliche Krise oder sei es eine Erschöpfungsdepression oder vielleicht sogar, dass sie in irgendeinem Bereich scheitern, um zu erkennen, dass sie mit dem Tun gar nicht mehr aufhören können, dass sie quasi wie getrieben sind, permanent getrieben. Und wenn die Bibel über Götzendienst spricht, dann fällt eine interessante Nuance auf. Zum Beispiel in Jesaja 2, Vers 8, da steht, sein Land ist voll von Götzen. Alle beten das Werk ihrer Hände an, das ihre Finger gemacht haben. Apostelgeschichte 7, 41 wird es ähnlich betont, dass der Mensch in den Götzen eigentlich sein eigenes Werk anbetet. Das, was er tut, das wird ihm zum Gott. Das war ein zweites, jetzt noch ein drittes Beispiel. In der Versuchungsgeschichte Jesu sagt der Teufel, dass Jesus von der Tempelmauer springen soll. Also ein Sprung von der höchsten Mauer des Tempels direkt so vor die Händler, vor die Pilger, die gerade zum Tempel kommen, die den Vorplatz bevölkern. Man stelle sich die Blicke vor der Menschen. Wow, da kommt jemand von oben runter geflogen. Und die Augen der Menschen richten sich dann auf Jesus, wahrer Sohn Gottes, Wundertäter. Also man hat so den Eindruck, es geht hier um Anerkennung. Und die wäre Jesus auf jeden Fall sicher gewesen. Es wäre so ein tolles, eine tolle Präsentation gewesen von ihm, ne? Aber er hat es bekanntlich nicht getan. Die Gefahr ist also auch für mich, auch für uns, ich tue etwas, um Lob und Anerkennung zu bekommen. Was motiviert mich, bestimmte Dinge zu tun? Zum Beispiel in der Gemeinde mitarbeiten, mache ich es aus Liebe zu Jesus, weil ich von ihm überzeugt bin, begeistert bin, auch von seiner Liebe eben zu mir begeistert bin, möchte ich ihm dienen? Oder geht es mir darum, Anerkennung zu bekommen? Versuch nochmal zusammenzufassen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also, der Satz ist anstößig, ganz klar. Er ist auf jeden Fall österlich. Er verbreitet Hoffnung und er ist, wie ich finde, auch lebensverändernd. Wie kann sowas jetzt konkret werden? Lebensveränderung. Hat das Wort schon oft gehört, vielleicht auch schon oft in den Mund genommen. Wie geht das? Wie funktioniert das? Also ich finde, es gibt nur einen Weg, eben nah an Jesus dran zu bleiben. In seinem Wort zu lesen, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm ins Gespräch zu kommen, zu beten. Und einfach auch die Gemeinschaft zu suchen mit den Geschwistern. Ein bekannter Vers aus Johannes 15, Vers 4, da heißt es, da sagt Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also wenn wir nah an Jesus dran sind und dranbleiben, dann kommt es zu diesem Prozess der Veränderung. Und im Kontext von dieser Stelle, Johannes 15, viele kennen den Text auch, ist ja davon die Rede, wie bestimmte Triebe abgeschnitten werden. Und wie Jesus das, was nicht gut ist, einfach in unserem Leben abschneidet. Das ist uns dann auf einmal auch nicht mehr so wichtig. Wir lassen das. Er bewirkt aber diese Veränderung. Er schleift Ecken und Kanten ab. Da brauchen wir manchmal den Ehepartner oder Geschwister im Glauben, wen auch immer, gute Freunde, die einem manchmal so ein Feedback geben, das uns vielleicht im ersten Moment nicht so schmeckt, aber wo wir merken, oh, da will ich dran arbeiten und da will ich Jesus auch drum bitten, dass es sich da verändert in meinem Leben. Und es sind manchmal schmerzhafte Prozesse. Der Heilige Geist will uns da verändern, verwandeln. Und so viel von meiner Seite. Amen. Und ich möchte noch mit uns beten. Wir bleiben dazu sitzen. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine lebensverändernde Botschaft. Wir danken dir für den Widerstand, den du geleistet hast, dass du dich nicht hast vom Teufel vereinnahmen lassen. Du hast dich widersetzt. Und du hilfst auch uns, wo wir im Einflussbereich von ihm sind, und gibst uns die Kraft, auch davon loszukommen, davon wegzukommen, in so einen Veränderungsprozess auch einzusteigen. Ich will dich bitten, dass du mir, dass du uns allen da die Kraft schenkst, dass wir uns lösen können von diesen Einflüssen, dass wir unser Leben ausgerichtet auf dich führen können, in deiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit dir. Ich will dich bitten, dass du uns da stärkst für die vor uns liegende Woche. Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft. Amen.